Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
Gumo.
Gumo, bei dir ist ja blauer Himmel, das ist ja, also bist du wirklich in dieser Welt?
Ich bin auch heute Morgen aufgewacht und meinte zu meinem Freund, was ist das? War sehr hell im Schlafzimmer, war. Also ja, wir hatten jetzt ja tagelang Regen, Überschwemmung im Stall inklusive bei Starkregen. Ja, aber es soll auch nur kurzfristig besser werden und das müssen wir jetzt sehr genießen.
Hat es eigentlich irgendwelche positiven Auswirkungen auf zum Beispiel Graswachstum auf deinen Wiesen oder so?
Theoretisch ja, aber es ist halt jetzt einfach zu viel gewesen, ne? Also jetzt ist halt bei uns auf der Weide zum Glück nicht das Problem, dass die Grasnarbe kaputt geht, weil, also natürlich schon, wenn so super aufgeweicht sind, die Pferde darüber ballern, aber wir haben da jetzt irgendwie keine fetten Pfützen oder so, die dann so kontraproduktiv sind und ja, ich hoffe einfach, dass die trockenen Tage jetzt zwischendurch dann alles zum Blühen bringen. Wir werden mal sehen.
Ja gut, ja nee, hier ist es auch irgendwie den ganzen Juli schon einfach nur noch am Regnen. Am Anfang alle so, juhu, das hat die Natur gebraucht.
Und das ja, obwohl es überall heißt, dass der Juli weltweit der heißeste jemals seit Beginn der Wetteraufzeichnung sind. Ne? Das kommt hier irgendwie anders extrem an.
Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt. Aber irgendwie, ja, es spielt das Wetter ein bisschen verrückt.
Ja, beängstigend auch, ja.
Ich bin am Wochenende im Norden.
Ja, ich weiß. Am Freitag hatten wir eigentlich ein Date, dachte ich.
Am Freitag?
Hast du mal gesagt.
Ach ja, du wolltest mich auch mal mitnehmen zum Ausreiten oder so, ne?
Du wolltest mitgenommen werden, aber natürlich gerne. Ja, müssen wir einfach nochmal spontan besprechen.
Von oben nass, von unten nass, habe ich bei dir in der Story gesehen, das geht. Wir sind jetzt echt gerade am Überlegen, so okay, wo ist das Wetter schlechter, im Norden oder hier? Ich will aber unbedingt einmal Fritzchen
Freitag,
besuchen.
Freitag, Samstag soll es trocken sein.
Echt? Ja, das wäre schon mal was. Genau, ich will unbedingt mal die Fuchsmaus besuchen, gucken, wie es der so geht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ihr super geht. Munia übrigens auch.
Meinst du, sie hat schon, nee, sie hat noch keinen Babybauch.
Sie hat einen Fettbauch.
Okay, na gut, also sie sieht so aus.
Sie sieht echt wahnsinnig aus. Ich habe übrigens gerade meine Rechnung bekommen, Jahresmitgliedschaftsbeitrag oder wie das heißt, für meine OP-Versicherung für sie. Und dachte so, oh, das ist ja nochmal ein ganz schön großer Posten. Warum jetzt nochmal? Aber habe jetzt mit meinem Versicherungsberater besprochen, wir lassen das jetzt mal so, gerade wenn jetzt eine Geburt bevorsteht, wenn da jetzt doch irgendwas ist, dann ist es vielleicht schlau, jetzt habe ich es eh bezahlt und dann müsste man da eigentlich nochmal drüber nachdenken, ob das weiterhin sinnvoll ist, wenn sie nur auf der Wiese rumsteht und ich jetzt hoffentlich mal davon ausgehe, dass ihr nichts Großartiges passiert, ob ich diesen Posten noch bezahle, weil das Pferd ja sowieso relativ viel kostet dafür, dass es halt einfach mich nicht mal kennt und es auf der Wiese steht.
Wobei da ja immer Thema ist, ist es ja immer gut, ein Pferd jung in die Versicherung reinzunehmen, ne? Also jetzt wieder raus ist, glaube ich, verschenktes Geld. Also
hat er auch gesagt.
Gar nicht rein, wäre vielleicht smarter gewesen, aber jetzt raus ist, glaube ich, nicht so ein guter Move.
Ja, der meinte auch, der Fragenkatalog wird einfach krasser. Also das ist eh teurer geworden durch die Anhebung der GOT, aber jetzt wollen die auch nachgewiesen haben, dass das Pferd die letzten 3 Jahre behandlungsfrei war. Bisschen schwierig bei dem Pferd.
Ja, bei den meisten ja heutzutage.
Ja,
wollte gerade sagen, also alles irgendwie versicherungstechnische Fragen, rechtliche Fragen bei dir ja auch. Wie ist da der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge ist, dass ich es alles gut sein lasse, einmal um meine Nerven zu schonen und zweitens, weil das alles nicht so leicht ist. Ich hole euch nochmal ganz kurz ab. Ich hatte ein Pferd gekauft, das kurz darauf ziemlich lahm war. Und ich habe keine Ankaufsuntersuchung gemacht, ich weiß, alles super dumm, meine Schuld. Habe mich da so ein bisschen, ja, war so ein bisschen blauäugig, habe mich ein bisschen darauf verlassen, dass alles cool ist. Ja, und dann ist so ein bisschen, ja, natürlich so ein kleiner Streit daraus entfacht. Vor allen Dingen habe ich mich sehr geärgert, weil es da keine Lösung gab, mit der ich zufrieden gewesen wäre. Sondern ich hatte halt jetzt einfach das Pferd gekauft.
Was wäre denn die Lösung gewesen, mit der du happy gewesen wärst? Mit einem finanziellen Ausgleich, ne?
Ich glaube, ganz viel auch psychologischer Ausgleich. Ich glaube, es hätte mir, wenn da ernsthaft ein Mann, das tut mir so leid, hab dir das Pferd gerade verkauft, ich hänge selber voll dran, scheiße, ich habe gerade überhaupt keine Kohle, ich habe das Geld sofort wieder woanders investiert, ich kann nichts machen. Also ich glaube, mir hätte ein Entgegenkommen auf der emotionalen Ebene fast schon gereicht, hab aber natürlich auch gehofft, okay, weil ich ja natürlich durch die Diagnosestellung und so auch wieder Tausende ausgegeben habe, dass es dann irgendwie heißt so, ey, weißt du was, komm, ich gebe dir 1.000 Euro dazu, weil du jetzt irgendwie 2.000-3.000 Euro Klinikkosten noch hattest zusätzlich, mehr kann ich nicht, ist das okay? Und dann hab ich gesagt, komm, fuck it, ja. Aber da war so gar keine Bereitschaft und ich habe ja stattdessen pro forma einen Anwaltsbrief bekommen, dass ich jetzt mal meine Fresse halten soll.
Ach ja, so war das, ja, oh Gott.
Genau.
Ja, okay, aber ich verstehe, dass man sich darüber alles ärgert. Letztendlich gibt es immer zwei Seiten, deshalb gibt es ja auch Anwälte.
Genau.
Und ja, dafür hast du ja auch für ein paar beantwortete Fragen gesagt.
Genau, weil jetzt der aktuelle Auslöser nochmal war, dass ich auch öffentlich in meinem Instagram-Profil erzählt habe, dass ich jetzt leider noch einen Sattel zahlen muss, den ich damals zum Pferd mitbekommen habe. Du hast ja ihn ja auch gesehen und da hat nochmal eine Sattlerin raufgeguckt, die auch meinte, oh schade, passt leider nicht. Was sich dann natürlich als total irrelevant rausgestellt hat, weil das Pferd eh gar nicht reitbar war, habe ich diesen Sattel einfach komplett vergessen. Wir hatten aber ausgemacht, dass ich den noch innerhalb eines Jahres bezahlen soll und das habe ich natürlich nie gemacht, weil ich den einfach vergessen habe. Und jetzt kam eben die Aufforderung, natürlich auch wieder anwaltlich, ich soll den bezahlen und der erste Reflex war und das, warum ich es jetzt, glaube ich, auch nochmal erzählen möchte, dass ich so viele Nachrichten bekommen habe, so Alter, das geht doch gar nicht, das ist so unfair, das ist so ungerecht, das ist nicht richtig, ich würde den einfach zurückschicken und genau darüber wollen wir jetzt einmal sprechen, warum ich das eben nicht machen kann, sondern warum ich mich daran halten muss und warum ich den jetzt bezahlt habe auch schon. Ich hatte ja eine Frist, die ist vor 3 Tagen abgelaufen, weil es eben alles nicht so leicht ist und damit euch das vielleicht nicht passiert oder ihr noch wachsamer seid, auch selbst als Verkäufer, weil du eben auch schon sagst, es gibt 2 Seiten und wir auch, ja. Ich mir auch sicher bin, dass es alles nicht wirklich boshaft geschehen, sondern vielleicht auch aus einer Hilflosigkeit oder whatever heraus, damit man einfach von vornherein weiß, wie man sich da cool so einigt, dass es am Ende möglichst wenig Missverständnisse und Streit gibt und genau, und man dann eben noch sich in die Augen gucken kann und eine gemeinsame Lösung finden kann. Das ist jetzt hier nicht mehr möglich, das ist auch in Ordnung und ich habe mich auch damit abgefunden, dass ich jetzt 2 Pferde habe. Und ich glaube, sie wird irgendwie cool ihren Weg gehen und ich mit ihr auch. Und genau, und ich spreche jetzt mit einer Pferderechtsanwältin, die gemeinsam mit mir nochmal ganz genau aufschlüsselt, wieso ich nicht dort in den Gerichtsstreit gehen will, wieso ich diesen Sattel jetzt bezahle, wieso ich im Prinzip gefühlt den kürzeren ziehe. Aber genau, darüber sprechen wir jetzt.
Ich bin gespannt.
Ja, weil diese Folge so ein bisschen besonders ist und ich auch besonders darauf aufpasse, dass ich nicht irgendwas sage, was mich in Schwierigkeiten bringen könnte. Und natürlich auch, weil wir wollen, dass ihr möglichst ja gut informiert selbst weiterhin durchs Pferdeleben lauft, bin ich jetzt verabredet mit Lisa Adler-Malm. Erstmal hallo und toll, dass du da bist.
Hallo Lisa, danke schön, dass ich dabei sein darf.
Lisa ist Rechtsanwältin bei der Anwaltskanzlei Hoof Law. Also wie der Huf und Law wie das Recht auf Englisch.
Richtig.
Und ihr seid spezialisiert tatsächlich auf eben alle Fragen, mit denen sich in der Theorie zumindest jeder mal beschäftigen sollte, der ein Pferd besitzt.
So ist das, genau. Rund ums Pferderecht.
Wir hatten ja schon ein paar Mal Kontakt und du musst mich unterbrechen, wenn du sagst, das ist jetzt hier justiziabel, was ich sage, weil ich irgendwann mal ein Pferd gekauft habe und dieses Pferd leider, wie sich dann rausgestellt hat, nicht die Eigenschaften hat, wegen der ich sie gekauft habe, dieses Pferd, diese Stute, nämlich die Eigenschaft der Reitbarkeit. Und ich reiße es nochmal ganz kurz ab, also ein Pferd angeguckt, gekauft, ohne Ankaufsuntersuchung, wusste aber, dass ein großer TÜV irgendwann mal gemacht worden ist und irgendwie war da teils Sympathie natürlich und meine, du kennst mich ja mittlerweile auch schon durch Insta und durch unseren Podcast, meine wie immer sehr leichte Art an Dinge ranzugehen, nämlich ja, wird schon schief gehen. Geht ja auch meistens alles irgendwie immer gut. In dem Fall ist es leider nicht so cool gelaufen. Ich habe ein Pferd gekauft, wo mir gesagt wurde, die ist topfit, da ist alles cool. Das einzige Manko, was sie hat, und das haben wir auch so im Kaufvertrag festgehalten, ist Koppen. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch einen kleinen Befund, irgendwie der bei der Bronchoskopie aufgetaucht ist, irgendwie Schimmelsporen in den Bronchien oder so. Das wurde auch mit reingeschrieben, weil es ist ja irgendwie wahrscheinlich auch genauso richtig, dass man irgendwie alles, von dem man weiß, reinschreiben muss, auch als Verkäufer. Genau. Fand ich aber nicht so schlimm, weil ich habe ja gesehen, wie sie da gehalten wurde, nämlich in der Box mit einem kleinen Paddock, auch als sehr junges Pferd und dachte, naja gut, wenn die jetzt lange steht und in so einer Box steht im Stall, finde ich das jetzt nicht verwunderlich, dass ein Pferd vielleicht mal einen Husten entwickelt, wie auch immer. So, das waren so die beiden Sachen, die ich wusste. Und dann habe ich Pferd gekauft. Für auch nicht so viel Geld. So viel, wie ich gerade hatte. Und zusätzlich haben wir im Kaufvertrag noch vereinbart, dass ich den Sattel mitbekomme. Einen Sattel. Da steht auch nicht drin, welche Eigenschaft der Sattel hat. Wie zum Beispiel, dass er dem Pferd auch vielleicht passen sollte. Konnte ich ja nicht ausprobieren.
Genau.
Und dass ich für die Bezahlung des Sattels 1 Jahr Zeit bekomme, weil ich eben schon am Limit war mit dem Kaufpreis des Pferdes. Das wurde aber mit reingeschrieben. Also ne, völlig in Ordnung. So, das Pferd kam dann zu mir und hatte noch ein bisschen Schonfrist wegen ihres Hustens, war aber direkt auf der Wiese und so weiter. Und als ich sie das erste Mal in die Longe gehängt habe, so nach 2 Wochen, dachte ich schon, die läuft aber nicht so ganz rund. die ist ja ein bisschen vorne rechts nicht ganz klar. Und beim ersten Mal reiten haben wir noch gedacht, naja gut, das ist ein junges Pferd, unausbalanciert, wie man das so dann immer, jeder Tierarzt ja, schlägt ja die Hände über den Kopf zusammen und sagt, ah, Takten, Tickern, das gibt's nicht. Also es ist dann lahm. Und beim zweiten Mal reiten ist mir dann auch aufgefallen, dass der Sattel nicht passt. Und dann habe ich der Vorbesitzerin geschrieben, du, der Sattel passt nicht. So nach dem Motto, also eigentlich können wir es rückgängig machen, weil der liegt auf. Da wurde aber schon direkt mit Unverständnis drauf reagiert. Ehrlich gesagt, das Thema Sattel habe ich nie wieder danach irgendwie, hat nie wieder meine Aufmerksamkeit bekommen. Denn beim dritten Mal reiten, nach wiederum zwei Wochen, also es war immer sehr viel Pause dazwischen, war das Pferd schon deutlich lahm. Dann bin ich also zur ersten Tierklinik gefahren. Die dann gesagt haben, ach du Scheiße, wir gucken mal hier, wir gucken mal da. Aha, vorne Karpalgelenkenbefund, da war irgendwie so eine Knochenzubildung. Weiß den genauen Fachausdruck nicht mehr. Und dann wurde ich gefragt, ob ich denn von den Knochenzysten nichts weiß. Und nee, das wusste ich nicht.
Oh.
Dann wurde noch eine Arthrose im Halswirbel festgestellt. Und dann war sie auch trotzdem weiterhin vorne rechts lahm. Und da sie zu dem Zeitpunkt starke Mauke hatte, konnte man das auch nicht so gut abspritzen, um eben die genaue Diagnostik abzuschließen. Ich bin daraufhin, habe ich dann auch die Bilder nochmal meinem Tierarzt gezeigt, die ich von früher noch hatte. Und da war eben die Knochenzyste auch schon deutlich zu erkennen. Habe dann daraufhin die Vorbesitzerin zur Rede gestellt, die mir dann gesagt hat, ja, wieso, das habe ich dir doch gesagt. Und dann habe ich gesagt, du, also das, ich kann es nicht erinnern. Ja, doch, aber das ist ja kein Problem mehr, die sind ja schon so gut wie weg. Woraufhin mein Tierarzt sagte, naja, Knochenzysten, also das ist nichts, was sich verwächst, das ist halt 50-50, dass es hält oder nicht hält. Ne? Aber es ist, ich weiß nicht, wie du das siehst als Rechtsanwältin, jetzt rede ich schon so lange, eine Knochenzyste ist, glaube ich, schon ein Grund, so einen Vertrag zumindest mal sich genauer anzugucken. Ne?
Auf jeden Fall.
So, und dann bin ich nochmal in die nächste Klinik, also eben zu meinem Tierarzt, mit dem ich sowieso engmaschig sowieso in Kontakt bin, der hat dann nochmal die weitere Diagnostik vorgenommen und hat gesagt, also das Pferd hat einen Schaden am Fesselträgerursprung, der auch leicht schon so ein bisschen narbig ist, also länger besteht und vermutlich wird das auch der Grund in erster Linie für die Lahmheit sein. Jetzt hatten wir also dann mehrere Sachen. Einmal ein paar Befunde, die schon da gewesen sind, als ich das Pferd übernommen habe, die aber nicht im Vertrag standen. Plus, ich habe auch schriftlich eine WhatsApp-Nachricht, wo ich nochmal nachfrage, das klingt ja alles zu gut, um wahr zu sein. Hat das Pferd wirklich nichts? Nein, außer das Koppen ist nichts und eine Chip-OP, also ein kleines Pferd. So, und dann habe ich das versucht, persönlich direkt zu besprechen, auch eine Lösung zu finden. Sei es, sie nimmt das Pferd zurück, was mir natürlich super schwer gefallen wäre, auch wenn ich sie erst ein paar Wochen hatte, bis hin zu, wir müssen uns irgendwie einigen. So, ne? Also vielleicht nochmal gucken, okay, was ist denn ein Pferd, das eventuell nie wieder reitbar sein wird, überhaupt wert aus deiner Sicht? Und dann wollte sie, dass ich es an einer anderen Freundin von ihr weiterverkaufe. Und dann dachte ich, nee, dann bin ich ja Verkäufer eines kranken Pferdes, das mache ich nicht. Und ich glaube, es hat 2-3 Wochen gedauert, dann kam ein Brief vom Anwalt ihrerseits. Ich soll jetzt bitte die Frau in Ruhe lassen, das sei heiße Luft. Und das hat mich dann so wütend und traurig gemacht, dass ich dachte, nee, jetzt spreche ich mal mit dir und mit einem weiteren. Und noch, also ich habe mit 3 Pferderechtlern gesprochen. Und ich fasse es mal kurz zusammen. Die Ungerechtigkeit liegt natürlich für mich auf der Hand. Vermutlich aber für die Verkäuferin auch, weil jeder denkt ja immer erst im Recht. Wenn ich aber beweisen kann, es wurde mir etwas vorenthalten, was auch nachweisbar schon da war, es stehen ja die Chancen sozusagen erstmal gut, dass ich mit Erfolg dagegen vorgehen könnte. Und jetzt kommt die große Krux und mich fragen auch immer alle, Alter, wieso verklagst du diejenige nicht? Wieso holst du das nicht zurück? Wieso dies, wieso das? Und jetzt kommst du ins Spiel. Du hast nämlich gesagt, ja, Pferderecht ist eine besondere Sache. Da gibt's meistens wahrscheinlich einen Vergleich. Kannst du das nochmal näher erklären, wie du den Fall einschätzt?
Ja, also ich würde ganz gerne kurz vorher nochmal ansetzen. Es ist so, dass natürlich ein Befund, wie zum Beispiel so eine Knochenzyste, nicht unbedingt per se einen Mangel darstellen muss, sondern da gab's leider ein Bundesgerichtshofsurteil, wonach es heißt, dass nur ein Befund nicht unbedingt einen Mangel darstellt, es müssen auch noch klinische Symptome hinzutreten. Okay. In dem Fall vom Bundesgerichtshof ging es um Kissing Spines. Das ist ein sehr bekanntes Urteil mittlerweile. Da wurde kurz nach Übergabe des Pferdes festgestellt, dass das Pferd einen röntgenologischen Befund hat, also Kissing Spines hat, aber sonst keinerlei Einschränkungen hat. Und es gibt ja auch Pferde, die mit einem Befund Kissing Spines im Sport gehen. Ne? Also das ist jetzt nicht per se ein Mangel, der zum Rücktritt berechtigt, sondern es müssen klinische Befunde hinzutreten, was ja in deinem Fall wohl so war.
Nee, das stimmt nicht.
Ah,
Nee, okay, gut, dass wir drüber sprechen, weil sie hat zwar auf jedem Bein irgendeinen Befund, aber lahm war sie vorne rechts und die Zyste ist, meine ich, hinten links. Also wirklich andere Baustelle.
Ah, okay, okay.
Schon mal interessant.
Ja, das ist ganz interessant, denn...
Aber die Arthrose im Hals könnte, ja, zu einer Überbelastung...
Die könnte ursächlich sein, genau.
Ja, genau, das hat mein Tier nämlich auch gesagt, dass dieser Fesselträger-Schaden durch eine Fehlbelastung, durch den Schmerz in der Halswirbelsäule... Mhm. Naja, okay, erzähl du mal weiter.
Die Rechtsprechung sagt da, es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür geben, dass dieser Befund dazu führen wird, dass das Pferd nicht mehr reitbar sein wird. Ne? Und wenn ein Pferd jahrelang mit Kissing Spines geht oder mit einem Chip oder womit auch immer, ist das nicht per se schon direkt ein Mangel, sondern, wie gesagt, es müssen diese klinischen Befunde oder diese klinischen Umstände hinzutreten, wie die Lahmheit eines Pferdes. So, jetzt in deinem Fall ist es leider so, das ist in jedem Rechtsgebiet so, Recht haben und Recht bekommen. Das steht auf zwei verschiedenen Blättern und hier geht es einfach um die Beweisbarkeit, ne? In deinem Fall auch. So hatte ich es in Erinnerung. Mir ist es jetzt nicht mehr, wir hatten da, glaube ich, letztes Jahr im Herbst drüber gesprochen. So ganz aktuell ist es mir nicht mehr im Kopf, was die da auch alles gesagt hat. Aber es ist ja so, du musst ja erstmal beweisen, dass diese Lahmheit oder dieser Befund auch schon bei Übergabe des Pferdes an dich vorgelegen hat.
Also ich habe dann natürlich, wie man das dann vielleicht auch hätte früher machen können, haben mir auch einige gesagt, warum hast du denn nicht auf ihr Instagram-Profil geguckt? Da sieht man doch, dass das Pferd schon lange lahm war. Plus, da sieht man doch, dass sie schon von Zysten geschrieben hat. Es sind auch mehrere Zysten, ich habe jetzt nur eine entdeckt. Aber auch da, also mein Tierarzt, ne, ich habe dem auch die alten Videos gezeigt von ihr, an den ersten, wo sie selber gepostet hat, die ersten Versuche an der Longe, ganz klar vorne rechts lahm, wo sie das auch selber kommentiert. Sie taktet vorne rechts, wenn ich nicht nachtreibe. Sprich, sie ist lahm. Ob das, aber ne, wie willst du beweisen, dass der Grund für die Lahmheit der gleiche ist, ne?
Das ist ganz genau. Ja. Das ist die Schwierigkeit. Also da kommen dann im Prozess Sachverständigen werden hinzugezogen. Das sind unfassbare Kosten. Also zu der Frage, warum verklagt man da nicht einfach? Das ist einfach ein riesen Kostenfaktor, ne? Wenn man da jetzt nicht eine Rechtsschutzversicherung im Rücken stehen hat, der dann aber auch noch die Erfolgsaussichten darlegt, ne? Weil die greift ja auch nicht in jedem Fall ein. Die wollen ja schon sehen, hier, da gibt's auf jeden Fall gute Chancen zu gewinnen. Dann steht man da, muss natürlich mit den ganzen Kosten erstmal in Vorlage treten. Und das ist nicht ohne. Ne? Also
genau.
Es kommt auf den Kaufpreis des Pferdes an. Das ist jetzt erstmal der Streitwert. Und wenn es dann darum geht, das Pferd auch zurückzugeben, da stehen Pensionskosten, Futterkosten, Hufschmied, Tierarztkosten, die stehen alle im Raum, die sind alle streitwerterhöhend. Mhm. Es gibt Anwälte, die kommen da einem ein bisschen entgegen, aber im Prozess darfst du es eigentlich nicht mehr dem Mandanten entgegenkommen, aus Gründen der Waffengleichheit nennt man das. Und da sind einem als Anwalt schon auch die Hände gebunden. Aber wir haben jetzt total vorgegriffen, nämlich zur Rückgabe des Pferdes, bevor man so ein Pferd zurückgibt, muss man ja den Verkäufer erstmal auffordern zur Nachbesserung. Und das ist ganz, ganz wenigen Pferdekäufern bewusst, dass man nicht sofort, wenn man ein mangelhaftes Pferd gekauft hat, das Pferd auch zurückgeben kann, sondern man muss dem Verkäufer immer die Möglichkeit geben, nachzubessern oder nachzuliefern, also entweder das Pferd selbst zu behandeln und heile zu machen oder ein neues Pferd anzubieten. Und erst wenn diese Frist versäumt ist, dann steht einem grundsätzlich, sofern denn dieser Mangel da auch vorliegt und man beweisen kann, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe vorgelegen hat, erst dann steht einem das Rücktrittsrecht zu. Es gibt auch Ausnahmen davon, ne? Wenn man das Pferd aufgrund seiner ganz besonderen Eigenschaften gekauft hat und so ein Pferd mit diesem Stammbaum gibt's nicht mehr, und es ist eine unheilbare Krankheit, dann kann die Frist unter Umständen entfallen. Dann kann man auch sofort zurückgeben, aber das sind ganz enge Voraussetzungen.
Und ich muss sagen, ich hatte ja anfangs gesagt, hör mal, ich will sie ja gar nicht zurückgeben. Und da habe ich nur gesagt, du, es waren jetzt 2x 1.000 Euro Diagnostik. Irgendwie müssen wir uns doch jetzt einigen können. Aber es war so gleich dicht gemacht. Und man muss auch dazu sagen, was du ja eben schon angesprochen hast mit der Rechtsschutz. Sie hat eben eine und ich nicht. Da gehst du anders in den Ring.
Da ist die Waffengleichheit nicht gegeben, genau.
Klar, das ist alles Hörensagen. Und ich habe jetzt von vielen, echt, ich kriege natürlich, Instagram ist da wieder so ein, ja, es ist ja wie so ein Marktplatz. Habe auch oft gehört, dass die wirklich da auch bis zum letzten, auch wenn es nur um 100 Euro geht, die Rechtsschutzversicherung auch nutzt und da auch bisher immer Erfolg hat, weil andere Leute eben genau wie ich sagen, das ist mir ehrlich gesagt zu heiß. Plus jetzt muss man auch nochmal sagen, weil wir jetzt nochmal ein Stück vorspulen, mich hat das ja so wütend gemacht, dass ich diesen Sattel vergessen hatte. Da habe ich dich ja dann nochmal angerufen und meinte, was kann ich tun? Dieser Sattel steht in einem Vertrag, der aus meiner Sicht, hat aber leider kein Gericht so entschieden, überhaupt nicht wirksam ist. Und muss ich das wirklich machen? Am liebsten möchte ich das Ding einfach in Karton stecken und zurückschicken. Hast du gesagt, ja, hättest du mal früher machen können. Also es war diese Frist abgelaufen und der Vertrag ist wirksam. Und ich muss nicht nur die 600 Euro für den Sattel zahlen, sondern auch ihre Anwaltskosten. Auch nochmal 170 Euro. Das frustriert mich. Weil ich dachte, weißt du, das eine ist ja, man verkauft ein Pferd und dann hat man vielleicht aber das Geld schon direkt irgendwo anders für ausgegeben und will lieber nichts mehr davon hören und wissen und ne, und wehrt sich. Aber dann nochmal so nach, so wirklich nach Ablauf dieses Jahres nachzutreten und sich dann noch die 600 Euro für den Sattel zu holen, das fand ich einfach menschlich gesehen total daneben. Aber rechtlich gesehen hat sie da wirklich volle Handhabe. Und ganz viele haben mir geschrieben, ey, jetzt wäre der Moment, wo ich einfach das total drauf ankommen lassen würde und sagen würde, jo, dann jetzt nochmal wirklich in die Vollen. Aber was jetzt dazu kommt, ich würde das Pferd mittlerweile gar nicht mehr, zu 0% mehr hergeben.
Ja, musst du ja auch gar nicht, ne? Man hat ja auch die Möglichkeit zur Kaufpreisminderung. Das sind die gleichen Voraussetzungen grundsätzlich wie der Rücktritt. Man muss erst zur Nachbesserung, Nachlieferung auffordern. Und dann hat man einen Kaufpreis oder einen Anspruch auf Kaufpreisminderung. Aber auch nur, wenn dieser Mangel nachgewiesen ist. Und was dieses Sattelthema angeht, da wäre es vermutlich besser gewesen, wenn du direkt nach Feststellen, oh, der Sattel passt nicht, da irgendwie eine fachkundige Person draufschauen lässt, die dir das bestätigt, der Sattel passt nicht, weil dann hast du natürlich auch das Recht, den Sattel zurückzugeben. Aber jetzt ist ein Jahr vergangen, das Pferd hat einen ganz anderen Körperbau mit Sicherheit wie letztes Jahr. Also ein Pferd verändert sich und ein Sattler muss natürlich nicht die Gewähr dafür geben, dass der Sattel ein Leben lang hält.
Ich habe das jetzt auch schon runtergeschluckt, wollte nur noch mal sagen, weil jetzt so viele diese Ungerechtigkeit auch empfinden, die ich empfinde.
Das ist auch ungerecht. Menschlich höchst ungerecht.
Aber ganz viele eben gesagt haben, warum, wieso, du kannst das doch alles nachweisen, dass dir zugesichert wurde, es gibt keine Befunde und die Befunde sind aber nachweislich da gewesen und die Verkäuferin wusste davon. Ich bring's nochmal ganz kurz auf den Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Oft ist es so, dass man sich am Ende einigt und eine Einigung bedeutet immer, jeder trägt auch seine eigenen Kosten. Könnte dann natürlich sein, dass es nachher heißt, von den, ich sage jetzt mal auf den 6.000 Euro, die das Pferd nur gekostet hat, gibt sie dir jetzt 2 oder 3 wieder. Dann hat die Scheiße aber bis dahin vielleicht 5.000 Euro Anwaltskosten verursacht. Ne?
Richtig. Und für eine Einigung kriegen die Anwälte, es ist mir jetzt ganz unangenehm, das zu sagen, aber für eine Einigung kriegen wir Anwälte eben auch noch eine Einigungsgebühr. Ne? Und die ist auch nicht zu missachten. Deswegen muss ich auch meinen Mandanten immer sagen, hier, ich verdiene das Geld gerne mit dem mit der Einigung, weil ich kriege da für eine Einigung immer mehr Geld, wie wenn wir uns nicht einigen. Aber je nachdem, um welchen Preis es geht, muss man einfach auch wirtschaftlich denken als Partei. Ne? Und dann kann das sein, dass das ein schöner Vergleich ist, aber im Ergebnis doch total unwirtschaftlich, weil ich das, was ich gewonnen habe, dem Anwalt geben muss.
Ja, deswegen, also ich habe diese 6.000 Euro abgeschrieben plus, also ich sag mal so, das Pferd, also das hat mich natürlich weit über 10 gekostet, weil sie ja natürlich frisst und furzt und ordentlich Tierarztkosten verursacht hat. Ich habe mich damit abgefunden. Die steht auf der Koppel, die ist total glücklich, die kriegt für eine Bekannte empfohlen und ich denke mir jetzt, okay, Lehrgeld. Und Lehrgeld hat ja eigentlich immer die zweite Ebene, dass man auch eine Lehre draus zieht. Und da könnten wir jetzt nochmal die Punkte gemeinsam durchgehen. Welche Lehre zieht man aus dieser Geschichte? Weil ich bin nicht die Einzige, die ein Pferd kauft, wo dann hinterher auf einmal irgendwas wehtut. Ankaufsuntersuchung ist mir klar, ist das Erste, ist total meine Blödheit.
Ja, also das einmal. Ich würde ganz gerne aber trotzdem nochmal vorher eingreifen. Du hast ja von privat gekauft, ne? Das ist nämlich auch nochmal ein Unterschied, was viele Käufer nicht wissen. Das ist ein Unterschied, ob man von privat kauft oder vom Händler kauft. Denn kauft Privatperson vom Händler, gilt die Beweislastumkehr. Das bedeutet, wenn innerhalb von 6 Monaten nach Kauf ein Mangel auftritt, dann gilt die gesetzliche Vermutung, dass dieser Mangel auch schon zum Zeitpunkt der Übergabe vorgelegen hat. Dann muss der Verkäufer also beweisen, nee, das Pferd war zum Zeitpunkt der Übergabe gesund.
Das heißt, der Händler müsste eigentlich in seinem eigenen Interesse eine Verkaufsuntersuchung machen.
Ja, genau. Wobei man da jetzt zum Beispiel aus Verkäufersicht auch nicht reinschreiben sollte, hier, es liegt eine AKU vor und auf die Ergebnisse der AKU wird Bezug genommen, weil damit garantiert er ja wieder eine Beschaffenheit. Ne? Und wenn der Tierarzt seine Arbeit nicht richtig macht und übersieht irgendwas, dann hast du als Verkäufer natürlich Pech, wenn einen Monat später ein anderer Tierarzt sagt, ja Moment, der hat ja völlig übersehen, dass der hier eine Knochenzyste hat und der hat aber durch die AKU zugesagt, dass das Pferd gesund ist und dann hast du auch schon deinen Mangel. Ne? Also das ist dann aus Verkäufersicht wieder nicht ratsam, auf die AKU Bezug zu nehmen. Da sollte man immer nur darauf hinweisen, dass eine AKU vorliegt, aber diese tierärztlichen Dienstleistungen eine eigenständige Leistung des Tierarztes ist und dafür nicht Gewähr genommen wird.
Das heißt, ich als Käufer bin auf der, also nur rechtlich gesehen, auf der sicheren Seite eigentlich beim Händler zu kaufen. Wir wissen aber ja alle, Pferdehandel ist auch ein krasses Metier und da geht's um Kohle und da wird auch gerne mal vielleicht doch etwas verschleiert. Und
ja, und genau deshalb unbedingt eine Ankaufsuntersuchung machen und am Tag des Probereitens auf jeden Fall, also niemals ein Pferd blind über irgendeine Verkaufsplattform kaufen. Das ist ganz gefährlich. eBay, also ne, eBay, eHorses, kann man gut Pferde drüber kaufen, aber einfach nicht blind, sondern ich würde mich vorher draufsetzen, eine Ankaufsuntersuchung bei dem eigenen Tierarzt machen, niemals beim Tierarzt, den der Verkäufer beauftragt, und am Tag des Probereitens ein bisschen Blut ziehen für eine Blutprobenentnahme, dass man da im Zweifel einen Dopingtest hat, ne? Weil es ist schon, wir konnten es bisher noch nie nachweisen, weil meine Mandanten leider nie eine Blutprobenuntersuchung gemacht haben. Ja. Aber ganz oft hatte ich den Fall, dass das Pferd beim Probereiten total super ging, lammfromm war und eine Woche später stand das Tier im neuen Stall und war plötzlich unreitbar. Und da kam dann, keine Ahnung, ein Kissingsbeinsbefund zum Beispiel raus, ne? Ein heftiger Befund, und der Tierarzt sagt hier, aus tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten, Pferd absolut nicht reitbar. Aber beim Probereiten war er eben reitbar.
Total unter Schmerzmitteln.
Man weiß es nicht. Ich will da auch keine, ne, also ich muss mich da ja ein bisschen zurückhalten. Es könnte sein, ich muss mich da ein bisschen zurückhalten, dass ich da nicht irgendjemanden beschuldige. Da mache ich mich selbst noch strafbar. Aber das könnte natürlich sein. Und einfach, um das vorwegzunehmen, kann man eine Blutprobenuntersuchung machen.
Man muss die ja nicht mal sofort ins Labor geben, ne?
Nein, gar nicht. Einfach in den Kühlschrank. Genau, in den Kühlschrank einlagern. Das sind vielleicht Kosten von 70 bis 100 Euro. Was ist das für ein Betrag bei den derzeitigen Pferdepreisen? Und das kann ich immer nur empfehlen. Also auf jeden Fall eine Ankaufsuntersuchung machen, wäre mein Tipp, beim eigenen Tierarzt. Immer Probereiten mit Blutprobe und schauen, dass man, wenn es einem auf bestimmte Beschaffenheiten ankommt, man das eben in den Vertrag mit aufnimmt, dass man da reinschreibt, gesund bringt nichts, weil gesund, es gibt keine Definition von gesund, ne? Was bedeutet schon gesund? Ein Pferd ist ja kein Gegenstand, der komplett clean ist. Es ist ein Lebewesen mit physiologischen Abweichungen. Damit muss man als Käufer einfach rechnen, dass ein Pferd nicht Idealzustand hat. Aber man kann da reinschreiben, das Pferd ist für den Turniersport geeignet, das Pferd ist für den Freizeitsport geeignet, das Pferd ist kinderlieb.
Überhaupt zum Reiten geeignet ist schon mal
schlau. Zum Reiten geeignet, ja. Geländesicher, geht auf den Hänger, ist kinderlieb. Also da gibt's ganz viel, was man da reinschreiben kann, dass man eben zur Beschaffenheit machen kann. Das ist halt nur die Frage, ob der Verkäufer da mitgeht.
Und eben, ob man am Ende da dann Handhabe hat. Ist das beim Pferderecht schon ein bisschen special, würdest du sagen, dass sich da eher geeinigt wird, anstatt dass es da mal wirklich klare Entscheidungen gibt, weil es eben so schwierig ist mit Lebewesen?
Nee, es kommt schon oft zu Gerichtsfällen. Also es ist tatsächlich so, dass fast jeder Jurastudent irgendwann im Laufe seiner Studierendenlaufbahn mal einen Pferderechtsfall auf dem Tisch liegen hat, weil die Professoren total darauf abfahren, weil es eben so special ist. Und ich hatte, glaube ich, in meiner Examensprüfung auch einen Pferderechtsfall. Und das ist schon ein heftiges Streitthema, weil es eben einfach nicht ein Kühlschrank oder ein Auto ist. Also ganz, ganz oft sind die Vorschriften, Pferd ist ja eine Sache nach BGB, ne? Es gelten ja die gleichen Vorschriften, aber dennoch gibt es Unterschiede und die musst du halt eben kennen.
Ich finde das so witzig, es hat mir eine Followerin geschrieben, also auch zu dieser Sache, ne, mit meinem Pferd. Ja, voll krass, ey, so Streitsachen mit Pferden. Mein Freund studiert Jura und hat in irgendeiner Übung einen Pferdefall gehabt und meinte, kann es sein, dass alle Pferdeleute irre sind? Und ich sagte, ich glaube ja. Ich sage ja auch gar nicht, dass die Person, die mir das Pferd verkauft hat, das alles total boshaft gemacht hat. Aber ne, eine so Unwilligkeit der friedlichen Einigung finde ich schon krass. Und dann so dieses selbst erstmal direkt mit dem Anwaltsbrief zu kommen, das dachte ich schon so, wow, next level, habe ich noch nie erlebt. Ich habe aber auch keine Rechtsschutzversicherung bis dahin gehabt. Ich habe jetzt eine, die natürlich in dem Fall nichts bringt. Denn auch wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung abschließt, ihr müsst erstmal 3 Monate unfallfrei sein, wollte ich gerade sagen. Und die andere Person hatte eine.
Man muss es ja mal von der anderen Seite sehen, ne? Man verkauft ein Pferd, hat das Geld, also ich habe das ja auch ständig, dass ich vielleicht einen Käufer habe und auf der anderen Seite steht ein Verkäufer, der verkauft das Pferd für 15.000 Euro, kriegt das Geld, kauft sich davon neues Geld, da ist das Geld weg, ne? Und die haben dann vielleicht nicht nochmal 15.000 auf der hohen Kante liegen und müssen das Pferd zurücknehmen und müssen da das Geld, dann natürlich nehmen die sich einen Anwalt und schauen erstmal, wie komme ich hier aus der Nummer raus.
Mhm. Ja. Und dann ein Jahr später nochmal die restlichen 600 Euro einfordern.
Genau. Es sind schwierige Themen und das ist, was du da eben gesagt hast, immer mit Emotionen verbunden. Also ich habe das noch nie erlebt, dass sich ein Autokäufer so anstellt wie meine Mandanten, die ein Pferd gekauft haben, die sagen, ah ja, dann ist das so, dann ist das Auto mal so und so lange weg.
Ein Autokäufer würde auch nicht sagen, ey, das Auto ist total Schrott und ich werde damit niemals fahren können, aber ich hab's schon so lieb.
Nee, das passiert bei einem Oldtimer, bei Autonarren mit Sicherheit, aber die Pferdewelt ist da einfach anders. Ne? Also ich habe das auch ganz, ganz häufig, dass die, wobei ich das im Kfz-Kauf auch hier und da mal habe, aber das ist ganz häufig, dass die Käufer hingehen und sagen, ich habe das Pferd jetzt gekauft, das ist mangelhaft, nö, bei dem will ich kein Pferd mehr haben, nee, ich habe kein Vertrauen mehr in den. Dann sage ich denen, wenn der jetzt nicht irgendwie arglistig getäuscht hat, ne, sondern ihnen einfach nur ein mangelhaftes Pferd verkauft hat, wovon er vielleicht selber gar nicht wusste, dann muss man dem die Gelegenheit zur Nachbesserung geben, weil sonst kommt man zu diesem Rücktrittsthema nicht. Und das verstehen auch ganz, ganz viele Mandanten leider nicht, weil das einfach gegen das natürliche Bauchgefühl spricht. Also gegen meins würde das auch sprechen, aber ich kenne halt die juristischen Hintergründe dahinter. Ne? Also immer.
Ja, dann gehst du vor Gericht und sagen die, Sie haben keine Fristen gesetzt, haben nicht um Nachbesserung gebeten, dann können Sie nochmal nach Hause gehen, ne?
Genau, ganz, ganz viele Angelegenheiten vor Gericht scheitern genau an diesem Thema, dass da eben keine Gelegenheit zur Nachbesserung oder eben Nachlieferung gegeben wurde. Also man muss da wirklich eine Frist setzen. Wie gesagt, es gibt ganz strenge Ausnahmen, in denen das nicht notwendig ist, aber zur Sicherheit sollte man das immer tun.
Das heißt, ich kaufe ein Pferd, stelle einen Mangel fest, dann rufe ich natürlich an, versuche es einmal kurz freundlich. Sonst mache ich schriftlich die Aufforderung zur Nachbesserung mit Fristsetzung. Wenn das beim ersten Mal ignoriert wird, muss ich das noch zweimal rausschicken?
Du kannst dem eine Frist setzen. Du darfst dem auch so viele Fristen setzen, wie du möchtest, aber du musst nur eine setzen. Also man sagt, Recht zur zweiten Andienung bedeutet, der hat einmal dir ein Pferd gegeben, also einmal angedient und dann ist das mangelhaft und dann forderst du den zur Nachlieferung oder Nachbesserung auf und dann ist das die zweite Andienung und wenn das scheitert, dann hast du dein Rücktrittsrecht oder eben Minderungsrecht und auch deinen Anspruch auf Schadensersatz.
Ja. Das heißt, und dann hole ich mir am besten eine Beratung, dann gehe ich zu Instagram, gucke nach Lisa Adler Malm oder genau. Huflaw
genau.
oder irgendeinem Pferderechtler, der euch vielleicht empfohlen wird. Genau. Und dann gibt's erstmal eine Beratung wahrscheinlich, die kostet wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen Geld. Und, was muss man auch noch sagen, natürlich habe ich auch Bekannte, die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind. Und da hat ja irgendwer gesagt, ach, kann das nicht irgendwer, den du kennst, umsonst machen? Ist ja auch verboten, ihr dürft ja nicht umsonst arbeiten. Du dürftest nicht für mich, selbst wenn du mich noch so toll und nett und sonst was findest, dürftest nicht unter deinen normalen Gebühren da für mich in den Ring.
Also ich darf außergerichtlich Gebührenvereinbarungen machen, aber das darf ich auch nur außergerichtlich. Es gibt natürlich für Leute, die absolut gar kein Geld haben, die Möglichkeit, eine Beratungshilfe oder eine Prozesskostenhilfe in Anspruch zu nehmen, aber das kommt mir im Pferderecht eigentlich sehr selten vor, weil wer sich ein Pferd hält, der ist in der Regel nicht auf Beratungshilfe angewiesen. Gab es aber auch schon. Genau, aber die Beratung, also eine reine Beratung, die ist nicht so teuer. Also das sind bei einem Verbraucherkosten bis zu 190 Euro, also drüber geht's nicht. Aber wenn der Anwalt natürlich nach außen hin tätig wird, dann wird's teurer. Und da darf man auch gerade im Prozess nicht unter die Kosten gehen, weil man da sagt, Waffengleichheit, beide Parteien sollen die gleichen Waffen haben und das sind dann eben die Anwälte. Und wenn der eine sich nur einen Anwalt leisten kann, der für umsonst arbeitet und der andere nimmt sich da eine Großkanzlei, dann ist das eben keine Waffengleichheit mehr. Ohne damit sagen zu wollen, dass der Anwalt, der gar nichts nimmt, schlechter ist, aber vielleicht gibt es auch Gründe dafür, dass er seine Leistung für extrem wenig Geld anbietet. Mhm. Na, das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Ich finde es ganz cool, dass wir mal über rechtliche Dinge sprechen, weil im Pferderecht gibt es ja wahnsinnig viel, was passieren kann. Ja. Also ich habe ja jetzt auch neuerdings zwei kleine Chattys und habe sofort gesagt, erstmal die Pflichtversicherung, so Kleinigkeiten. Ich würde gerne mit dir nochmal mich wieder verabreden. Wir haben ja im Sehr Vorfeld gerne. Schon gesagt, es gibt so zwei Themenbereiche, außer jetzt der Pferdekauf, die wir noch wichtig und auch super spannend finden. Das ist einmal das Pferd im Straßenverkehr.
Ja, ne? Also, oder auf Feldwegen.
Ja, also oder überhaupt
draußen. Ja.
Das Pferd in freier Wildbahn. Und ein anderes Thema, das hat sich eine Followerin gewünscht und ich glaube, da gibt es auch echt viel zu sagen, Koppelunfälle. oder Stallunfälle, Stallgasse, Koppel, wie auch immer, ein Pferd tritt das andere. Lass uns bald verabreden und nochmal Folgen dazu aufnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, schickt die uns gerne an unsere Instagram-Seite @stabletainment. Ja, ich hoffe nicht, dass ihr anwaltliche Hilfe braucht, aber kann man sie bei dir melden? Ja, klar, das ist dein Job.
Also, wenn ich dazu noch was sagen darf,
ganz bitte.
Ganz, ganz großer Tipp ist, wie gesagt, die Anwaltskosten, die sind bei einer Beratung nicht so hoch, aber holt euch den anwaltlichen Rat, bevor alles zu spät ist. Ich habe das ganz, ganz oft, dass man hier irgendwie versucht, noch die Kuh irgendwie vom Eis zu bekommen. Und wenn man da ein halbes Jahr früher angesetzt hätte, wäre das gar kein Problem. Aber lieber mal vorher fragen.
Wie mit meinem Sattel. Da hast du auch als Arzt gesagt, Mann, wieso kommst du denn 3 Tage nach Ablauf der Frist?
Richtig.
Ja, ich habe es wirklich einfach
verdrängt. Also hättest du dir zumindest die Anwaltskosten sparen können, ne?
Ja, da hättest du mir gleich gesagt, zahl das jetzt mal, Mäuschen.
Sofort.
Scheiße, echt. Ja, weißt du was? Ich habe wirklich fast vor Wut geheult. Das kann ich euch auch sagen. Ihr kennt mich ja. Ich habe dann auch was Boshaftes bei Instagram hochgeladen. Also so boshaft war es nicht. Ich habe kurz mal dargestellt, dass ich jetzt 600 Euro zahlen muss plus Anwaltskosten. Ich mache das jetzt, auch wenn es gerade doppelt und dreifach wehtut, weil beide, unter anderem nicht nur das Pferd, sondern alle Pferde auch gerade ihre Kosten verursachen und wir umgezogen sind und so weiter. Ich mache das jetzt und ich denke nie wieder drüber nach, weil ich glaube, mit Abschluss dieser Sattelscheiße jetzt auch noch, ist jetzt einfach Ruhe im Puff. Und weißt du was, ich bete jeden Tag, dass dieses Pferd sich irgendwie berappelt und irgendwie noch gesund wird.
Da drücken wir jetzt alle, ich und deine Follower, alle die Daumen für.
Ja.
Dass das klappt.
Ja, wir manifestieren, machen wir jetzt hier im Podcast immer. Okay, Lisa, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und dann freue ich mich schon, der Anlass und Mittel, aber nee, es ist halt erkenntnisreich, ne, weil der Reflex ist immer zu sagen, das geht doch nicht und ja, schade, leider.
Die Leute hören immer Anwalt und Recht und denken, ist auch gar nichts passiert, ne, was muss ich mir da über Recht Gedanken machen, aber jeder, der ein Pferd hat oder auch als Reitbeteiligung unterwegs ist, so mal kurz anschauen, was könnte da an juristischen Fallstricken auf mich zukommen und dann kann man ganz, ganz viel vorsorgen und verhindern, dass es im Nachhinein Ärger gibt.
Und eine Rechtsschutzversicherung bei einem Versicherer eures Vertrauens würde ich jetzt auch nicht unbedingt einfach mir irgendwas googeln, sondern euch wirklich beraten lassen, in welchem Fall greift die, was ist abgedeckt und so weiter. Also holt euch da auch eine persönliche Beratung. Das ist sogar, denke ich mal, kostenlos, weil die Leute verdienen ja dann mit dem Abschluss. Aber hört euch rum, lasst euch was empfehlen und passt auf euch auf und seid nicht doof.
Richtig.
Bis zum nächsten Mal, Lisa. Danke.
Bis dann. Tschüss.
Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.